Meine Mutter war gelernte Näherin, der Vater war Schneider. Und meine ersten Erinnerungen, da war ich 3 oder 4, gehen darauf zurück. Ich sitze auf dem Topf in der Schneiderei und hatte also offenbar Probleme mit dem Stuhlgang. Ich saß also oft lange und man hat mir was zum Spielen hingestellt, zum Beispiel eine Knopfschachtel. Mein Vater als Schneider hat Knöpfe von alten Anzügen und so weiter gesammelt und die Mutter auch von weiblichen Wäschestücken und Kleidern. Und es waren 2 alte Zigarrenschachtel und da waren in einem die Knöpfe des Vaters und in der anderen die Knöpfe der Mutter, mit denen ich viel lieber gespielt habe, weil natürlich die mütterlichen Knöpfe viel farbenfreudiger waren. Der Vater hat ja nur schwarz, dunkelblau und braun. Und bei der Mutter, da waren halt dann rote und blaue, also hellfarbige dabei.
Bayerische Berufungen und Instanzen. Der Schneider und die Schneiderin. Ein Feature von Justina Schreiber.
Es war einmal ein Schneider, der hatte 3 Kinder und keine Ziege. Er übte sein Handwerk mit Geschick und Freude aus. Sein ältester Sohn jedoch schien 2 linke Hände zu haben.
Mein Vater, der mir alles näht, der hat einmal gesagt, ja, mein Bub, wenn du wenigstens einen Knopf einhaken kannst, dann gescheiden.
Der zweitgeborene Sohn kam mehr nach dem Vater. Er kehrte abends brav die Werkstatt aus und trug die fertigen Anzüge zu den Bauern.
Aber er hat zu mir gesagt, er wäre bloß kein Schneider. Sag einmal, Hungerleiterberuf.
Also zogen die beiden Söhne des Schneiders, als sie herangewachsen waren, in die Stadt, um etwas Gescheites oder netter gesagt etwas anderes zu lernen.
Das jüngste Kind jedoch war ein Mädchen. Es saß den lieben langen Tag unter dem Schneidertisch und spielte mit den Stoffresten.
Stich, 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 stich.
Ich bin da immer da gesessen, das hat mich so fasziniert. Und dann habe ich so Sachen einfach gemacht, habe zum Beispiel so ein Handtuch genommen und dann habe ich auf das Handtuch Knöpfe draufgenäht, habe es als Kopftuch verwendet oder ein Gürtelchen oder irgendwas.
Stich, stich, stich.
Der Schneider beachtete das Mädchen nicht. Er saß auf seinem Tisch und nähte fleißig Hosen, Jacken und Mäntel, was die Leute ihm ebenso auftrugen.
Stich, 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 der Schneider näht das Kleid für mich.
Er nähte und nähte und es war eine wahre Freude zu sehen, wie er die Nadel durch den Stoff fliegen ließ.
Wenn jemand als Herrenschneider den Beruf erlernen will, das sind die ersten 14 Tage, also sehr, sehr hart, weil er diese Technik einfach erlernen muss. Ja, anders geht's nicht.
Die Ehefrau des Schneiders aber war gelernte Näherin.
Sie hat Schürzen gemacht, sie hat Hemden genäht, sie hat auch Frauenkleider genäht. Sie hat auch einmal für einen Bauern einen Schaber, hat das geheißen, also eine Schürze, eine Arbeitsschürze genäht.
Doch im Dorf nannten sie alle nur die Schneidermamm, die Frau des Schneiders.
In der guten alten Zeit, als der Markt noch nicht mit billiger Konfektionsware made in Fernost überschwemmt war.
Ich sehe oft Geschäfte, Kleiderständer draußen hängen und ich habe das Gefühl, da hängt der Müll schon draußen. Er ist noch gar nicht gekauft und es ist schon Sondermüll.
Bevor sich also Land auf, Land ab Billigklamotten von der Stange durchsetzten, gab es an jedem Eck, in jedem Dorf einen Schneider. Mindestens. Hans Niedermeier, Sohn des Maßschneiders Georg Niedermeier in Eiting im Landkreis Erding, erinnert sich.
Es gab einen zweiten Schneider. Und mein Vater hat, wenn einer kam und was richten lassen wollte oder flicken, ja, wer hat denn den gemacht? Hat den der Schneider preisgemacht? Ja, das sieht man gleich. Das heißt, ich weiß bis heute nicht, wer der bessere Schneider war. Beide waren sie keine modebewussten Schneider. Aber jeder hat wohl versucht, die Arbeit des anderen herabzusetzen.
Alltagsröcke, Sonntagsröcke, lange Hosen, spitze Fräcke, Westen mit bequemen Taschen, warme Mäntel und Gamaschen. Ein Dorfschneider wusste eigentlich alles zu machen.
Ein Schneider saß auf seinem Tisch und nähte für sein Dörflein frisch.
Und zwar vor allem für die Männer. Die Bauern, den Lehrer, den Wirt, die Burschen.
Die Anfertigung eines Anzugs dauerte fast eine Woche. Also das war schon eine zeitraubende Tätigkeit.
Es war schon gegen Mitternacht, doch gab sein Fleiß darauf nicht Acht.
Bei manchen Dingen musste dann meine Mutter etwas mithelfen, Knopflöcher nähen oder so, was dann nicht so sein Fall war.
Die Mutter, eine gelernte Näherin, kümmerte sich um die Garderobe der weiblichen Kundschaft. Dass der Vater eine Frau an pikanten Stellen vermessen hätte, war in dem katholischen Dorf nicht denkbar.
Das war genau getrennt. Also mein Vater hat auch Kostüme genäht. Dann machte er das Sakko und meine Mutter musste die Röcke nähen. Ich habe also kein einziges Mal erlebt, dass mein Vater einen Damenrock genäht hätte. Er war Herrenschneider.
Das Handwerk des Vaters hieß Schneidern.
Und das der Mutter Nähen. Aber die Unterschiede hielten sich in Grenzen. Sie verarbeitete hübschere, leichtere Stoffe mit helleren Farben, er das dunkle, schwerere Tuch.
Trotzdem, es gab nun einmal seit Jahrhunderten diese Rollenverteilung, sagt Heinz Hussmann, gelernter Herrenschneider und lange am Deutschen Modeinstitut in München tätig. Den Berufstitel eines Schneiders
bzw. einer Schneiderin
führen Frauen erst seit vergleichsweise kurzer Zeit.
Der Schneider ist ein männlicher Beruf. Es heißt ja auch Schneider und nicht Näher.
Sondern Näherin, obwohl Schneider auch nähen müssen und nicht wenige Näherinnen zuschneiden konnten.
Der Zuschnitt ist kein Buch mit 7 Siegeln, erklärt die Nürnberger Textilkünstlerin Susanne Winter.
Ich habe mit 12 Jahren einfach angefangen zuzuschneiden, zusammenzunähen. Das hat natürlich hinten und vorne nicht gepasst. Dann fängt man an zu überlegen, warum passt es eigentlich nicht? Wie macht man das wirklich? Dann habe ich mir so ein Heft gekauft. Wie helfe ich mir selbst? Ich nähe selbst, wirklich nach Anleitung, Bild 1, Bild 2, Bild 3.
Susanne Winter ist Dozentin für Modedesign an der Hochschule Hof. Kleider sind eigentlich textile Kunstwerke, sagt sie. Aber in Zeiten des modernen, bügelfreien Einheitslooks,
Hauptsache bequem,
fehlt das Gespür dafür. Deshalb steckt Susanne Winter mühevolle Näharbeit lieber in Wandobjekte, die aus Stoff bestehen, den sie etwa mit Fotos von Küchenhandtüchern bedruckt hat. So hofft sie, den Blick der Leute zu schärfen für
all das Textile, das um uns herum ist, das wir nicht beachten.
Was gab es damals für ein O und A? Oskar Maria Grafs Tante Kattel war Nahterin von Beruf. Einmal kreierte sie, neben all der anderen Arbeit, für ihre Nichte Therese ein hübsches Ballkleid.
In der warmen, hell erleuchteten Nähstube der Kattel ging es sehr lebhaft zu. Wir alle saßen teils auf dem Boden, teils auf den Stühlen in gedrängtem Kreis um unsere ältere Schwester Therese, die in einem ausgeschnittenen blassblauen Ballkleid in der Mitte stand. Eifrig zupfte und steckte Kattel an ihr herum, zog da einen Faden heraus und machte dort einen flinken Nadelstich.
In Bayern war es Frauen eigentlich bereits seit 1825 erlaubt, den Beruf der Damenschneiderin zu ergreifen. Doch weil gewerbetreibende Näherinnen und andere Kleidermacherinnen kaum Zeitung lasen und sich nicht für behördliche Erlasse interessierten, kam das weibliche Ausbildungswesen erst im 20. Jahrhundert so richtig in Schwung.
Von einer großen Brauerei, die Besitzerin war unsere Kundin, die war immer bei Gloria von Turn und Taxis eingeladen und da gab es immer halt so einen großen Ball. Und da hatte ich sich einmal eingebildet, das war so wie so eine Meerjungfrau. Und da musste ich, das war im ersten Lehrjahr, also so ziemlich am Anfang meiner Lehrzeit, 40 Meter, und das ist richtig viel, aus einem Organza-Chiffon so einen kleinen Rollzaum nähen. 40 Meter. Wenn ich heute sowas machen dürfte, würde ich das als Meditation bezeichnen und als zur Ruhe und Stille kommen. Aber im Alter von 18 Jahren dreht man da durch, also ich zumindest.
Inge Schäffner, die heute die Kostümabteilung des Münchner Gärtnerplatztheaters leitet, lernte in einem schwäbischen Haute-Couture-Betrieb. Jeder, egal welchen Geschlechts, kann sich nach 2 Jahren Lehre Änderungsschneider nennen. Im 3. Jahr muss dann die Entscheidung fallen.
Wird man Damenmaßschneiderin?
Schneidri?
Oder lieber Herrenmaßschneider?
Schneidra?
Oder gendergerecht Herren Maßschneiderin?
Schneidrum.
Wie ich angefangen habe, da waren schon noch sehr viele Herrenschneider, auch Herren. Mittlerweile ist es ja ganz gemischt.
Der Herrenmaßschneider Robert Häberle, Inhaber des Geschäftes Willi Fischer, Schneider am Dom in München, blickt auf seine Gesellin, die gerade an einer Priestersoutane näht, und seinen Lehrling, der einen Stoff zuschneidet. Ja, meint der.
Die meisten in der Schule, die Herren, machen tatsächlich Damenschneiderei. In meiner Klasse sind wir bloß 3 Herren, die auch Herrenschneider werden. Und in den anderen Klassen sind es sehr viele, die Damenschneider werden von den Männern. Es ist natürlich etwas kreativer, an Damenmode zu arbeiten. Wir sind da ja ein bisschen eingeschränkter mit unseren Stoffen und Schnitten.
Die ganz kurzen, reich gepolsterten Ärmel saßen zierlich in der Schulter. Fest schmiegte sich die glänzende Taffetseide an die knospige Brust. Die starke Schnürung gab der ausladenden Hüftenlinie eine kokette Form. Und sehr faltenreich fiel der weite Rock bis zur Erde.
Wenn jetzt zu mir ein junger Mensch kommt und mich fragen würde, welche Ausbildung das er von beiden machen soll, würde ich halt immer empfehlen, den Herrenschneider zu machen. Die können immer als Damenschneider arbeiten. Aber Damenschneider können niemals als Herrenschneider arbeiten, ohne eine Zusatzausbildung.
Herrenanzüge verlangen raffiniertere Handarbeit als Damenkleider, erklärt Inge Schäffner. Da darf nichts flattern oder schlabbern.
Die Herrensachen sind viel steifer. Also die haben zum Beispiel Rosshaar, Einlagen, dass die wirklich mit Hand so einpikieren. Und die Damenschneider, die bekleben viele Sachen, also mit Vlies.
Der Herrenschneider Heinz Hussmann, der lange am Deutschen Modeinstitut lehrte, geht weiter ins Detail.
Eine Damenschneiderin hat also einen Fingerhut und der Herrenschneider hat einen Nähring. Und da ist also der große Unterschied der, mach das da mal so vor.
Heinz Hussmann schiebt jetzt die Nadel mit dem Faden durch den Stoff.
Die Damenschneiderin, die sticht also so rein und dann zieht so und dann geht es so raus. Und beim Herrenschneider, der hat die also ständig unter Kontrolle. Der sticht rein, dann geht es vor.
Für eine Laien sind die beiden Nähtechniken, die Heinz Hussmann vorführt, kaum zu unterscheiden. Auch stellt sich die Frage, warum die Damen nicht einfach die Nähtechnik der Herren übernehmen, wenn sie so überlegen ist.
Ein Herrenschneider näht im Handnähen jede Damenschneiderin unter den Tisch. Das ist ein Drittel schneller und präziser.
Also das ist harte Schule, muss ich sagen. Und wer nicht durch diese harte Schule gehen kann, der wird auch nie ein guter Schneider werden.
Inge Schäffner hat durchgehalten. Und auf den Damen, den Herrenschneider, und dann auch noch den Gewandmeister draufgesetzt.
Gewandmeister ist schon spezialisiert aufs Theater, weil man da eben mit historischen Schnitten zu tun hat, Kostümgeschichte dabei hat, Bearbeitung, weil wir bearbeiten ja viele Kostüme, also dass wir die auf alt machen, dass die verbrannt aussehen, wie jetzt bei, wenn man einen Krieg hat oder solche spezielle Sachen, wie jetzt bei Romeo und Julia haben wir Rattenschwänze, wie macht man sowas? Was nimmt man da für Farben her? Was kann man machen, dass sowas wie Leder aussieht, wo gar kein Leder ist? Also so Materialkunde eben.
Kein Modelabel, das heute noch in Deutschland produziert, kann oder will es sich leisten, so viele Schneider zu beschäftigen wie die großen staatlich subventionierten Bühnen hierzulande. Gut 30 Männer und Frauen kümmern sich am Münchner Gärtnerplatztheater um die Garderobe der Sänger und Tänzer.
Sobald eine Dame eine Hose trägt, also sprich eine Hosenrolle macht, das heißt ein Herren auf der Bühne spielt, kommt sie zu uns.
Gewandmeister Herren steht an der Tür zu Stefanie Blocks Büro.
Wenn jetzt aber ein Herr einen Rock kriegt, dann geht er in die Damenschneiderei. Also das ist ganz aufgeteilt, weil das ist ein Damenkleid. Und in Sachen Damenkleider haben die Damen wiederum mehr Wissen.
Wir Herren, sagt die junge Leiterin der Herrenschneiderei am Münchner Gärtnerplatztheater und meint die Kollegen und Kolleginnen, die vom roten Pinocchio-Latzhöschen bis zum barocken Justaucor über diverse Herrenkostüme gebeugt sind.
Ja, wir Herrenschneider einfach. Also ob jetzt weiblich, männlich, das spielt keine Rolle. Und wir haben auch das Glück, Herren als Herrenschneider zu haben, was mittlerweile sehr, sehr selten wird.
Crossgender ist im Schneidereigewerbe heute selbstverständlich. Warum bloß sind auf den Straßen nicht mehr Männer im Rock unterwegs?
Ich, Schneider, bin ein Mann, kann einem neues Leben durch meine Arbeit geben, dass er sich zeigen kann. Ich Schneider bin ein Mann.
Genau, 5 Minuten geht es weiter. Ich bitte nun die Damen und Herren des Orchesters im Graben wieder Platz zu nehmen.
In der oberbayerischen Stadt Dorfen gab es in den 1950er Jahren noch unzählige Klein- und Kleinstbetriebe, die sich der Kleiderfertigung widmeten. Maß- und Konfektions-, Damen- und Herren-, Änderungs- und Flickschneidereien, Stickereien, Strickereien, 2 Laufmaschen-Reparierbetriebe, 2 Kunststopfereien und 1 Weberei.
Hier hatte auch der Schneidermeister Georg Moser sein Atelier.
Eines schönen Morgens klopfte es an die Tür der Werkstatt. Ein Mann trat ein mit seinem Pflegesohn. Der Sohn war so klein, dass ihm ein Stofffetzen als Mantel genügte. Sein Vater hatte bereits eine Odyssee hinter sich und hoffte, den Winzling als Lehrling in der Schneiderwerkstatt unterzubringen.
Ja, Maurer oder Zimmerer habe ich nicht werden können, weil er so schwach war, zu klein, zu schmächtig.
Der Schneider dachte bei sich:
Der kommt mir als Lehrbub gerade recht. Der braucht nur eine Spatzenportion Nahrung.
Was er aber nicht bedachte, der Winzling war für viele Arbeiten rein gar nicht zu gebrauchen, so schwach und klein wie er war.
Da habe ich jetzt kaum das Bügeleisen nicht heben können. Ich habe praktisch nicht über den Schneidertisch aufgesehen.
Außerdem hatte er es faustdick hinter den Ohren.
Was der Schneider nun wirklich vorher nicht hatte wissen können.
Ich wollte nämlich überhaupt nicht Schneider werden. Und das war dann also ein Debakel, weil ich war ja so ein bisschen ein Gartenbursch. Ich bin ja über die Mädel noch.
Jeden Abend ging der Lehrbub zum Tanzen fort. Tagsüber träumte er dann beim Nähen vom Pussieren und nickte regelmäßig darüber ein.
Und habe eigentlich halb eingeschlafen bei der Arbeit. Und da hat es jeden Tag ein Waschen gegeben, Nachmittag. Das war damals noch zulässig.
Heute dient die Werkstatt des Schneidermeisters Georg Moser als Anschauungsobjekt im Dorfner Heimatmuseum. Hier stand der Schneider, wenn er das Tuch zuschnitt. Hier saß er mit übergeschlagenen Beinen und nicht im sogenannten Schneidersitz auf dem Tisch, wenn er lange Bahnen zu nähen hatte. Griffbereit lagen die Werkzeuge, Nadelkissen, Garne und der Pfriem, ein Knochenspieß, um Löcher in dicke Stoffe zu stechen.
Da haben wir 2 Büsten gehabt, eine für Frauen und eine für Männer. Und 2 Nähmaschinen waren im Zimmer. Das war nur ein Zimmer mit, ich glaube, 16 Quadratmeter. Herum war Regal mit den Stoffen und ein kleiner Ofen. Und das ist das schwere Bügeleisen. Es war schon elektrisch, aber ja, es war schon schwer. Und große Scheren, kann ich mich erinnern. Ja, riesige Scheren für die Mantelstoffe, für die dicken Stoffe.
Herbert Moser, der Sohn des Schneiders, hat in der Stube seine halbe Kindheit verbracht.
Ich habe da, wie ich in die erste Klasse gekommen bin, einen grauen Anzug bekommen, einen geschneiderten natürlich. Und ich habe auch so eine Knickerbockerhosen gemacht, aus Leder, ja, so Knierhosen, mit grünen Zierstich. Ja, normal heißt, die Kinder vom Schneider haben die schlechteste Gewand, sagt man sonst.
Der wenig einträgliche, aber ehrbare Beruf ist vom Aussterben bedroht. In Deutschland kommt auf 7000 Einwohner 1 Maßschneiderbetrieb. Die meisten halten sich als ein Mann- oder ein Frau-Unternehmen gerade so über Wasser.
Es ist eine Knochenarbeit, es verlangt viel von einem. Und nur wer dieses Handwerk liebt, bleibt überhaupt dabei.
Ehemalige Kolleginnen arbeiten im Supermarkt an der Kasse, weil sie dort mehr verdienen, sagt Doris Thienberg, die Damenschneidermeisterin, Schnittdirektrice und Modedesignerin ist. In ihrem Münchner Atelier stellt sie zwischen Ostern und September 1 Brautkleid nach dem anderen her.
Es wird viel geheiratet.
Herbst und Winter über schneidert sie dann Mäntel, Kleider und Hosenanzüge, meist für Frauen, die für den Job gewappnet sein wollen. Doris Thienberg macht alles selbst, jedes Knopfloch, jede Naht. Ihr Stundenlohn ist lächerlich.
Ich habe mal vor Jahren ausgerechnet, also da habe ich das erste Mal auch auf andere Arten Controlling gemacht. Ich kam auf 2,50 Euro.
Und was ein rechter Schneider ist, muss wiegen 7 Pfund. Und wenn er das nicht wiegen tut, so ist er nicht gesund.
Wenn Doris Thienberg Kosten und Aufwand realistisch kalkuliert, kommt sie auf Preise, die nur super angesagte Modelabel wie Givenchy verlangen können. Auch Dirndlschneiderinnen verdienen nicht besser. Das Image von kleinen Manufakturen ist zwar grundsätzlich nicht schlecht.
Knarzende Holzdielen, naturnahe Harmonie, sinnliche Genüsse, Qualität.
Aber Mühsal und Plage des Handwerks stehen den Leuten kaum vor Augen. Denn die Masse der Gebrauchsartikel wird eben in fernen Billiglohnländern produziert.
Durch dieses auch Amazon, heute bestellt, morgen geliefert, die Leute haben wirklich nicht mehr so den Bezug, wie viel Arbeit so ein Kleidungsstück auch wirklich macht.
Schafe scheren, Wolle,
waschen, kämmen, spinnen, Seide,
kochen, veredeln, haspeln, verzwirnen, Baumwolle pflücken
und drehen, Kunstfasern chemisch herstellen, Stoffe weben, stricken oder wirken,
Schnitte berechnen und zeichnen,
Tuche auswählen und zurechtschneiden und dann
nähen.
Mit Heft,
Rück,
Hinter,
Blind
oder Hexenstichen,
Staffieren,
Pikieren,
Ketten,
Reihen,
Kräuseln,
mit Maschine
und ohne.
Es wird ja von links genäht, innen sind die Nahtzugaben und dann bleibt ein Stück geöffnet und da wird im letzten Arbeitsschritt das verstürzt, Fachausdruck, und dann wird es mit der Hand zugenäht.
Und immer wieder bügeln.
Bügeln ist wichtig.
Man bügelt die Nähte glatt, man bügelt die Nähte aus. Man kann eine Form in ein Kleidungsstück bringen, die vielleicht vorher nicht drin war. Man kann die Körperform besser ausarbeiten. Bei dem Herrn Sakko ist es zum Beispiel so, sie haben nicht so viele Abnäher wie in einer Damenbluse oder in einer Damenjacke. Bei der Damenjacke sind die Abnäher tiefer ausgenäht. Das ist bei einem Herrn nicht. Aber auch ein Herr hat eine Brust oder hat Schulterblätter. Und das müssen wir alles über das Bügeln und das Dressieren dann in diese Kleidungsstücke bringen.
Also bügeln,
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 anprobieren,
nochmal auftrennen,
neu nähen,
bügeln,
Knopflöcher,
Knöpfe,
Haken
und Ösen nicht zu vergessen.
Ich hatte mal jemanden, kannst du mir mal eben den Reißverschluss in der Jeans auswechseln? Und dann habe ich demjenigen gesagt, ja, dann trenn mal eben den Reißverschluss raus. Dann hat die Person mich groß angeguckt, hat gesagt, ja, das dauert ja ewig. Ich sage, aha, ja, eben.
Mein Vater hat immer Wert darauf gelegt, dass er Blick zur Straße hat, zur Dorfstraße. Und es entging ihm nichts, wenn da, was selten genug war, ein Auto reinfuhr, dann wusste er sofort, das ist der Doktor, oder hat er gleich rauszubringen versucht, zu wem der Doktor hinfährt.
Die Stube des Dorfschneiders von Eiting war ein beliebter Treffpunkt. Hier konnten die Männer auf einen Ratsch zusammenkommen, ohne gleich ein Bier trinken zu müssen. Hans Niedermeyers Vater, der von morgens früh bis abends spät in der Werkstatt saß oder stand, kam jeder Abwechslung recht.
Der Schneider war immer zu Hause im Dorf und die Bauern waren oft alle Männer auf dem Feld. Und da kam es gar nicht so selten vor, dass dann eine Bäuerin Hilfe suchen kam. Schneider, kannst du uns helfen, Kaiwe ziehen, also Skalp herausziehen. Und mein Vater war dann eben in allen möglichen Bauernhäusern und kam dann stolz zurück. Es hat also offenbar auch nicht ungern getan.
Ich sitz und schau mich um, als wenn ich Kaiser wäre. Mein Zepter ist die Schere, mein Tisch das Kaisertum.
Ich bin groß geworden mit einem Zimmer, wo immer die Nähmaschine stand.
Bei uns gab es zu Hause zwei Nähmaschinen, eine alte Nähmaschine.
Mich dann auch dazu gebracht hat.
Nicht elektrisch, auf der habe ich auch gelernt, das hat mir meine Mutter beigebracht. Ich habe
auch angefangen, für meine Puppen zu nähen, zu stricken und so weiter. War immer schon mein Hobby.
Damit habe ich einfach losgelegt.
Seit Erfindung der Geschlechterrollen gehörte der Umgang mit Textilien klipp und klar ins Reich der Frauen. Deshalb bekamen die Herren Schneider auch viel Spott zu hören. Volkslieder und Märchen machten sich über sie lustig, indem sie das Bild pseudopotenter Aufschneider entwarfen. Kaum Muskeln haben, aber den Mund umso voller nehmen. Wie der Schneider von Ulm, der sich anmaßte, fliegen zu wollen. Ha, ha, ha. Doch oft erwies sich das gewitzte und furchtlose Schneiderlein als überlegen. Ob er nun einen Riesen oder den Kaiser austrickste, der Schneider schien anderen Menschen und seiner Zeit stets ein wenig voraus zu sein.
Thema Verkaufspsychologie.
Was spricht der Schneider mit seinem Kunden? Mit jedem anders, weil jeder Kunde anders ist.
Max Dietl, der Münchner Herrenschneider, der sich in der Wirtschaftswunderzeit einen Namen machte, gab seine Kniffe an junge Kollegen wie Heinz Hussmann weiter.
Max Dietl hat uns gesagt, ja, wenn ihr was verkauft, ihr müsst euch alle ein Loch offen lassen. Da liegen jetzt drei Stoffe und merken der Kunde, wie also diesen Stoff nicht gleich sagen, das ist ein schöner Stoff. Die werden sagen, ja, der gefällt mir auch ganz gut und so. Aber auch wenn der auf was anderes will, dass ihr wieder zurückkommt. Weil auf einmal sagt ihr, ja, das ist ein schöner Stoff und den gefällt mir unwahrscheinlich gut. Und dann kommt seine Frau und sagt, das ist ein Schmarrn und dann geht er.
Ist er Diplomat oder Opportunist? Egal. Ein guter Schneider beherrscht den Spagat zwischen Macht ausüben und Demut bekunden. Auch wenn sein sozialer Status eher niedrig ist, weiß er sich in höchsten Kreisen zu bewegen. Denn im tiefsten Grunde seines Herzens fühlt er sich als Feingeist und Ästhet und nicht als Handwerker. Aber sein Künstlertum stößt schnell an Grenzen, wenn er nur einen Funken kaufmännischen Verstand besitzt. Auftritt der Herrenmaßschneider.
Kunde kommt zu mir, möchte, nehmen wir mal einen Sakko. Dann muss ich mich mit dem Kunden natürlich auseinandersetzen, beziehungsweise er mit mir. Was für einen Stil wählen wir, was für einen Stoff wählen wir, wie soll das Teil dann ausschauen?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall so, dass die Kollegen dann fragen, ey, wo lässt du schneidern? Nee, Spaß beiseite. Vielleicht was in Rot und Gelb und kariert. Was meinen Sie?
Ich würde dann eine Spur dezenter bleiben. Ich würde nicht sagen, das steht Ihnen nicht, aber ich würde sagen, es gibt Farben, die Ihnen besser zu Gesicht stehen.
Hauptsache, es sieht gut aus. Und irgendwie so, dass Mann dem Ideal stiller Größe und edler Bedeutung wieder ein Stückchen näher kommt.
Selbstverständlich, sagt Robert Heberle, der Herrenschneider am Dom in München. Und kein Problem.
In seiner Werkstatt hängt gerade, als Visitenkarte gewissermaßen, der fertige Talar für einen österreichischen Militärgeistlichen. Elegant geschnitten mit Stehkragen und ganz in Schwarz schmückt er eine Büste. An den Ärmeln blitzen goldene Tressen.
Ich will ja den Herrn, der zu mir kommt, noch schöner machen. Und das ist für mich wichtig. Einmal, dass das Teil sehr schön ausschaut an ihm und dass er sich darin wohlfühlt.
Er hat viele Fortbildungen besucht in München. Zuschneidekurse und hat sich weitergebildet. Aber mit Mode hat es direkt nicht so viel zu tun. Das musste passen. Natürlich, es gab dann einmal die Bretschershosen, hat man gesagt, also mit Überschlag und so. Das hat er schon mitgemacht, was die Leute verlangt haben. Aber entscheidend war, dass der Anzug saß.
Der gewiefte Schneiderlehrling aber nutzte die Ausbildungszeit, um sich eigene Kleidung nach dem neuesten Schrei zu machen. Der Meister merkte es wohl und drückte ein Auge zu. Hauptsache der Bursche nähte. Und bald war der Lehrling der bestgekleidete Typ im Dorf. Er trug Buntfaltenhosen mit
Sakko und Weste
aus Trevierer und Kammgarn in
dunkelgrün mit braun oder blau oder gestreift.
Die schicken Hosen jedoch waren am Bund unten unglaublich eng.
Sie waren einfach Mode. Wie so ein Sakko einmal, so groß, die Öffnung unten. Und da bist du zum Tanzen gegangen und dann sind die Füße halt angelaufen vom Tanzen. Und da ist man von der Hose nicht mehr rausgekommen. So, und dann haben wir sie auf Couch gelegt zu haben, die Füße an die Wand und gewartet, bis wir die Schwellung zurückgegangen ist.
Der Meister schmunzelte, wenn er am Morgen hörte, welche Mühe der Lehrling wieder gehabt hatte, um nachts aus seiner feschen Buntfaltenhose zu kommen. Er hatte das Problem vorausgesehen, als er den Schnitt auf dem Tisch liegen sah und bei sich gedacht:
Das wird ihm eine Lehre sein.
Seine Kunden hat ein Schneider allerdings geflissentlich vor Modesünden jeder Art zu bewahren.
Ich weiß natürlich schon, was angesagt ist, aber für mich ist eigentlich was anderes wichtig. Ich möchte, dass das Teil zum Kunden passt. Sprich, wenn das jetzt ein großer, schlanker ist, macht es keinen Sinn, ihm jetzt ein kurzes Sakko und eine breite Schulter zu machen. Das sieht nicht gut aus.
Doch was ist, wenn das gute Stück dann nicht gefällt? Wie steht es mit Rückgaberecht, Umtausch, Reklamation und Garantie?
Es waren einmal 9 Schneider. die hielten einen Rat. Da saßen alle Neune, ja neunmal neunmal Neune, auf einem Kartenblatt.
Grundsätzlich ist die Schwierigkeit, dass man wahnsinnig in Vorleistung geht.
Die Stoffe, der Schnitt, die lange, lange Arbeitszeit und nicht zu vergessen die laufenden Änderungswünsche der Kunden, die sich aus den Anproben ergeben. Das Theater.
Den Leuten dann auch das aus der Nase zu ziehen, was sie jetzt eigentlich wollen. Die wollen dann alles, weil ja auf einmal alles möglich ist. Und dann stehen sie aber nicht zu ihrer Entscheidung.
Und weigern sich, den vereinbarten Preis zu zahlen. Denn die neue Robe hat die Kundin, der Herzogin Kate, kein bisschen ähnlicher gemacht. Und der Herr grollt, weil sein Bauch auch im maßgeschneiderten Frack sichtbar bleibt.
Ja gut, ich kann das nochmal neu zuschneiden. Sie haben es gesagt, dann kostet es halt einfach nochmal. Und das wird dann nicht gesehen. Ja, dann wird so ein bisschen auch der schwarze Peter einzugeschrieben. Ja, sie haben das halt nicht richtig gemacht.
Einst nähten die Schneider ein Frauenhaar in jedes Kleid, in der Hoffnung, dass das Stück dann leichter Beifall findet. Andere spuckten vor dem Liefern in eine Tasche des bestellten Rockes. Toi, toi, toi. Aber gegen die Eitelkeit der Menschen ist kein Kraut gewachsen.
Manche gehen mit überzogenen Vorstellungen an Maßschneidereien dran. Kein Maßschneider dieser Welt kann eine mit Verlaub 48 auf 36 schneidern und eine 1,50 große Frau auf 1,80, also auf Modelmaße.
Adam und Eva, die man sich auf keinen Fall als behaarte Neandertaler vorstellen darf, wussten sich selbst zu helfen, als sie erkannten, dass sie nackt waren. Mit welcher Technik sie die Feigenblätter für die Lendenschurze zusammennähten, überliefert die Bibel nicht. Doch die ersten Röckchen genügten keineswegs den höchsten Ansprüchen. Der Schöpfer persönlich musste sich der menschlichen Garderobenfrage annehmen.
Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit.
Womit nach Genesis Kapitel 3, Vers 21 bewiesen wäre, dass Maßschneider letztlich göttliches Werk vollenden. Erst Kleider machen Leute. Sie verwandeln graue Mäuschen in Stilikonen, spielen Hochstaplern Ehefrauen zu oder helfen braven Bayern über biografische Brüche hinweg.
Nach dem Krieg gab es ja keine Tuche zum Kaufen. Und da war seine Haupttätigkeit die Verwandlung von Uniformen in Trachtenanzüge. Es gab eben die graue Uniform der Infanterie und es gab die eher bläuliche Uniform der Fliegersoldaten. Und er hat also die Uniformjacken zerlegt, dann wurden die gewendet. Er hat dann Stoffreste grün färben lassen, um auf die Uniformstoffe ein Eichenmuster oder ein Edelweiß in grüner Farbe zu nähen. Die Uniformknöpfe wurden weggeschnitten und auf der anderen Seite möglichst Hirschhornknöpfe eingesetzt.
Bilder von Engeln und Heiligen beweisen es. Kleider zu machen stellte zunächst keine große Kunst dar. Gewänder wie die antiken Chitons, die Männer wie Frauen trugen, waren nichts als herunterhängende Stoffvierecke, mal gegürtet, mal gerafft oder gewickelt.
Nicht gewalkte Webstoffe kann man eben nur gerade zuschneiden, sonst fransen sie aus.
Ah, ein Fachmann.
Irgendwann ist scheinbar jemand auf die Idee gekommen, die Wollstoffe zu walken.
Also zu kneten, zu drücken und zu ziehen.
Eine Frau vielleicht?
Wie auch immer.
Irgendwann ist scheinbar jemand auf die Idee gekommen, die Wollstoffe zu walken, dass man schräg durchschneiden konnte. Und dann hat es nicht mehr gefranst.
Nun gab es aber auch Verschnitt des kostbaren Materials, Stoffreste, Fetzen und Lumpen.
Egal. Es war die Geburtsstunde des Schneiders.
In der Gotik ging es also dann los, dass man eben schneiden konnte, Schnitte hatte. Und da sagen also viele, und ich glaube, das auch so war's, dass der Schneider von Burg zu Burg gezogen ist mit seinen Schnitten. Und das Gesinde hat genäht und der Schneider hat zugeschnitten. Und dann kamen also diese schönen, geschweiften, taillierten, gotischen Kleider raus.
Hohe Taillen, gereihte Röcke, weitfallende Ärmel. Ohne Schneider konnte man sich nun offenbar nicht mehr sehen lassen.
Die Zünfte, die die mittelalterlichen Schneider gründeten, festigten den Stand und das Selbstbewusstsein der handarbeitenden Männer. In den Werkstätten etablierte sich ein streng hierarchisches System. Der Altgeselle schnitt zu, der Junggeselle staffierte, pikierte und bügelte nach allen Regeln der Kunst. Und die Nähknechte, meist schwächliche Männer oder behinderte Buben, schlossen die elendlangen Nähte. Über allem aber wachte der Meister, der das Geschäft führte und, wenn der Kunde Glück hatte, auch das Maß nahm.
In die Zünfte wurde ja nur aufgenommen, wer die Meisterprüfung hatte. Und die Meisterprüfung war zum Schluss also sehr, sehr schwierig, dass kaum mehr einer reinkam, beziehungsweise der musste gute Beziehungen haben oder Meisterstochter heiraten oder sonst was. Dann war es mit der Meisterprüfung schon wieder ein bisschen leichter. Ja.
Ich bin der Meisterschneider und mach den Leuten Kleider im Lande weit herum.
Vor der Stadt und auf dem Land herrschten andere Bräuche. Hier waren wandernde Handwerker unterwegs, die keine eigenen Werkstätten besaßen. Man nannte sie Störer.
Der Störschneider wird bestellt von einem Bauern und der arbeitet dann im Haus gegen Verköstigung und einen nicht zu großen Lohn.
Die Störer, die vor der Stadt gearbeitet haben, wurden von den Zünften bekämpft, weil die natürlich billiger waren und unterstellen wir mal, dass sie nicht ganz so gut waren, keine Ahnung, waren bestimmt auch gute dabei. Und da kommt dann der Ausdruck der Störschneider, weil sie den Innungsfrieden gestört haben.
Als berühmtester Störschneider des Alpenraums ging der Waldbauernbub Peter Rosegger in die Geschichte ein. Dem 1843 geborenen steirischen Heimatdichter gelang mit 26 Jahren der Sprung von der textilen zur literarischen Stoffverarbeitung. Das Geschäft blieb also mühsam.
Sie nähten vor Ort die Aussteuer, Tücher, Bettzeug, Hemden. Sie besserten Wäsche aus und manchmal durften sie auch ein Hochzeitskleid schneidern. Weiß- oder Störnäherinnen waren fleißige Frauen. Bevor sie den Schneider von Eiting heiratete, zog die Mutter des ehemaligen Gymnasialdirektors Hans Niedermeyer als Näherin unermüdlich von Hof zu Hof.
Meine Mutter hat viel erzählt von ihren Störjahren. Ein ganz wichtiges Ereignis, sie war auf dem Heimweg nachts von Walpertskirchen nach Hirkhofen im Wald in so einem Trampelpfad und plötzlich ein Mordslärm. Sie war zusammengestoßen mit einem Schuster, der in der Gegenrichtung unterwegs war und der die ganze Schulter voller Leisten hatte. Die sind ineinander hineingelaufen.
Wenn, dann hat man da von der Störnäherin was nähen lassen.
Eine Störnäherin konnten sich auch einfache Leute wie die Augsburger Industrieweberin Anna Lang leisten.
Wissen Sie, die ist einer gekommen mit Maschine und hat da genäht. Und da habe ich auch ein wunderschönes Kleid einmal zum 21. Geburtstag habe ich mir machen lassen. Das ist heute noch schön.
Anna Lang hält das Kleid, das ihr eine Störnäherin im Jahr 1932 anfertigte, noch heute in Ehren.
Es war ein billiger Taft und dann habe ich das Oberteil in Spitze gehabt. Und der Ärmel, und das war dann mein Festtagskleid. Und heute noch gefällt es mir gut.
Ein junges Mädchen sitzt am Fenster, ein Nähkissen auf den Knien und zieht den Faden wieder und wieder mit der Nadel durch einen Stoff. Vielleicht schlägt sie die Zeit bis zur Hochzeit tot.
Vielleicht arbeitet sie auch als Heimnäherin für eine Fabrik.
Nun wieder einen Stich und wieder einen Stich. So schleicht der Tag langsam dahin. Endlos scheint mir die Zeit, ganz ohne Lust und Freud. Ach, arme Näherin.
Weber, Schneider, Näherinnen. Mit der industriellen Revolution entwickelte sich das Textilgewerbe rasant. Mitte des 19. Jahrhunderts nahm vor allem die Zahl der weiblichen Beschäftigten überproportional zu. 1825 hatte die bayerische Regierung die Gewerbefreiheit ausgerufen. Nicht mehr die Zünfte, sondern die Behörden erteilten jetzt Konzessionen.
Was einen gewissen Niedergang des Gewerbes bewirkte. Aber mit den explodierenden Bevölkerungszahlen wuchs eben auch der Bedarf an Kleidung und textilverarbeitenden Berufen.
Um nicht zu sagen, es gab nun Schneider und ähnliche Gewerbetreibende wie Knöpfe in Schachteln.
Ich komme aus einer Schneiderfamilie, beziehungsweise
ich nehme an, dass da der Schwiegervater wahrscheinlich auch schon Schneider war.
Ich hatte eine Tante, die Schneiderin war.
Mein Großvater kam als Zuschneider.
Mein Vater hatte auch schon dieses Geschäft, Lefischer, der Schneider am Dom. Und ich habe das dann übernommen.
Mit seinem Bruder in der Babelsberger Straße und hatten also eine richtig schöne Schneiderei.
Im Jahr 1907 zählte man allein in München 7000 Männer und fast 10.000 Frauen, die in Nähereien, Schneidereien, Kleider- oder Wäschekonfektionsbetrieben schufteten, zum Teil wegen der hohen Mieten auf engstem Raum.
So sah ich in Giesing und anderen Vororten Zwergbetriebe der Kleider- und Wäschekonfektion, die den berüchtigten Sweaterhöhlen anderer Großstädte nicht viel nachstehen.
Die Staatswirtschaftlerin Elisabeth Hell publizierte 1911 ihre Untersuchung zur Situation jugendlicher Schneiderinnen und Näherinnen in München.
In einem kleinen Mansardenzimmer, in dem gekocht, geschlafen und gewaschen wird und die Kinder auf dem selten gereinigten Boden mit Tuchresten spielen, arbeitet eine Westennäherin mit ihren Lehrmädchen. Im Sommer herrscht hier unerträgliche Hitze, im Winter ist es kalt und feucht. Die Maschine steht an dem einzigen Fenster. Des Abends gibt eine billige Warenhauslampe dürftiges Licht.
Die, die Kleider machen, sind selten die, die sie tragen.
Ich bin gerne immer bei den Näherinnen gewesen und habe mir immer die Hefte angeschaut und hätte ganz genau was gewollt, aber das war nicht in unserem Stand. Hat man immer so ganz einfache Sachen tragen.
Anna Lang arbeitete in den 1930er Jahren in einer Augsburger Textilfabrik am Webstuhl. Von den modischen Kleidern, die das Heer der Näherinnen dort anfertigte, konnte die junge Frau nur träumen.
Man hat viel Schürzen getragen und dann Bluse, Röcke, halt lauter einfache Sachen, wo man dann auch wieder gut waschen kann.
Doch einmal hat sich Anna Lang selbst ein schönes Kleid genäht. Die Tochter stupst das Gedächtnis der über 100-Jährigen an.
Das hellgrüne.
Ach so, ja, habe ich auch.
Hast du doch so ein Abendkleid gemacht gehabt?
Ja, aber man ist ja gar nirgends hingekommen, dass man so Kleider braucht. Dann sind sie ewig im Kasten gewesen.
Das hat wie so Flügel da so drüber gehabt und war lindgrün. Und scheinbar schräg geschnitten, weil das ist so schön gefallen.
Ja, Gott, ja? Das ist jetzt ja.
Jetzt erinnerst du dich.
Ja, jetzt erinnere ich mich. Da habe ich gleich Nächte dran hingenäht, an den weiten Rücken. Das war so klug. Also schön.
Stoffe, aus denen Träume sind. Prinzessin oder Aschenputtel sein. In keiner Branche liegen Schein und Sein, Glanz und Elend näher beieinander als im textilen Gewerbe. Die im Dunkeln sieht man einfach nicht.
Ich nähe und stricke wohl Nacht wie Tag und schaue, was ich erwerben mag. Ich sticke die Blumen so bunt und fein, mir selber doch blüht kein Blümelein.
Im Jahr 2015 zeigte die Kunsthalle München eine Ausstellung über den Modeschöpfer Jean-Paul Gaultier.
Was ich gut fand, dass die Leute mal so hautnah an Kleidung, an Haute Couture rankommen konnten, um zu sehen, was es für Kunstwerke sind. Sie hatten zwar teilweise bei den Exponaten hingeschrieben, wie viele Stunden das ungefähr gedauert hat. Was ich aber schade fand, ist, dass keine einzige Schneiderin oder Schneider namentlich mal genannt worden ist. Klar, Jean-Paul Gaultier hatte vielleicht die Idee, Die will ich auch gar nicht irgendwie niedrig machen. Die Idee muss auch sein, aber teilweise sind das Strichzeichnungen, wer muss es ausführen, diese Idee auch weiterführen. Das sind nämlich die Meister, die das Atelier führen.
Die Modedesignerin Doris Tenberg entstammt einer schlesisch-westfälischen Dynastie von Wander-, Heim- und Industrieschneidern. Als sie um das Jahr 2000 nach Bayern kam, fand sie Anschluss an die Münchner Haute-Couture-Szene. Doch ihre Liebe zum Beruf erwies sich als Falle.
Wenn das jemand versteht, diesen Hebel bei einem anzuticken, dann läuft man erstmal, weil man es ja gewohnt ist, auch schon als Geselle nicht viel Geld zu haben. Geld ist für einen Schneider nie im Vordergrund. Und aus dieser Sichtweise ist natürlich man dann auch leicht in Anführungsstrichen Opfer für Leute, die das dann ausnutzen können.
Was Doris Tenberg in München als Schnittdirektrice erlebte, glich einem schlechten Krimi. Ausbeutung, Unterschlagung, Betrug, Drogenmissbrauch, Hochstapelei. Sie will nicht deutlicher werden. Nur so viel. Es ist so, dass
viele Münchner Boutiquen leider auch Leute haben oder im Besitz sind, die gerne dann nicht zahlen, obwohl man ihnen das geliefert hat. Also die einfach einen vertrösten, immer wieder auch dann im Regen stehen lassen.
Herein, wenn's kein Schneider ist.
Während sich die Damen und Herren Modeschöpfer in der Schickimicki-Szene inszenieren. Ein Vorwurf, den der Modezar und Adabai Rudolf Mooshammer 5 Jahre vor seinem Tod von sich wies.
Das höre ich immer, ich hätte etwas inszeniert. Ich habe im Leben nie was inszeniert. Ich bin nur ausgegangen und gehe heute noch so gerne aus, weil ich gerne ausgehe, weil es einfach zu meinem Leben gehört.
Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf neue Kleider hielt, dass er all sein Geld dafür ausgab, um recht geputzt zu sein.
Einmal zog es einen Schneiderlehrling aus dem Dorf in die große Stadt. Dort flanierte er dann durch die Maximilianstraße, auch Straße der Reichen und Schönen genannt. Er blieb vor einem Schaufenster stehen.
Und auf einmal steht der Mooshammer hinter mir und sagt, ja, weiß ja nicht.
Aber der Lehrling antwortete keck.
So ein Murks, der mit meinem Meister zum Teufel gehaut. Ja, schau sie mal hin, wie die Kanten durchgeknallt ist und so weiter. Da hast du jeden Stich gehen, die Kante vom Sakko zum Beispiel runter. Die muss ganz genau durchgenäht sein. Also jeder Stich, einer wie der andere oder die Knopflöcher.
Daraufhin meinte der Modezar huldvoll zu dem kleinen Lehrling.
Wenn es bei mir anfangen, hat er gesagt.
Doch der Lehrling wandte sich mit Grausen und fuhr so schnell er konnte wieder heim in sein Dorf.
Der Kaiser aber liebte es nicht, über Land oder in den Wald zu fahren, außer um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte einen Rock für jede Stunde des Tages. Und ebenso wie man von einem König sagt, er ist im Rat, so sagte man hier immer, der Kaiser ist in der Garderobe.
Unter Ludwig XIV. Entwickelte der französische Hof einen ausgefeilten Modestil. Während die Damen in Musselin und Spitze mit großem Dekolleté auftrumpften, trugen die Männer bunte, paradiesvogelartige Beinkleider mit Bändern und Schleifen, bauschige Hemden und darüber ein kurzes Wams. Dann kam auch schon der Justaucorps in Mode, ein enger mit Borten und Tressen besetzter Rock. Der König gab den Takt vor.
Wenn das also seine Majestät anhatte, dann sind natürlich alle anderen hinterher und Männer fast noch mehr wie Frauen. Das musste man dann eben auch so haben.
In Bayern dagegen lebte man lange hinterm Mond. Weder der kurfürstliche noch der königliche Hof galten wohl als stilprägend. Vielmehr folgte man den Moden aus Paris und später London. Doch Max Emanuel, Max der Erste Josef und Max der Zweite Josef, Marie sowie Marie Therese und die drei Ludwigs und all die anderen Herrscher und Herrscherinnen verfügten selbstverständlich über eine eigene, bestens ausgestattete Schneiderei. Wer von dort ein Gewand bekam, konnte sich sehr, sehr glücklich schätzen.
Für irgendeinen Komponisten oder Hausmusiker, da stand im Gehalt, dass er einmal im Jahr oder alle 2 Jahre einen Rock kriegt aus der Hofschneiderei. Und wenn Sie also alte Gemälde und so anschauen, diese wunderschönen Sachen, die kamen also zum großen Teil aus der Hufschneiderei.
In Textilien und Stoffen schlummern Geschichten. Schöne, traurige, abenteuerliche und romantische. Nur die Schneider bekommen sie zu fassen.
Ein reich bestickter Justaucorps.
Ein schwarzes Taftjäckchen mit Trompetenärmeln, ein Spitzenschleier.
Wenn ich das anfasse, diese Farbenvielfalt, dieser Glanz, jetzt auch wenn ich so an Seidenstoffe denke.
Ein Hofkleid aus blauem Satin und Creme Ecru-Damast. Ein grüner Reifrock in Tellerform. Ein mit Stäbchen verstärktes rotes Korsett.
Ein Mühlsteinkragen aus 17 Meter Leinenstoff. Eine Wollhose mit geknöpftem Latz. Ein einreihiger Gehrock. Ein mit Leinen gefütterter blauer Uniformfrack mit silbernem Flitter bestickt.
Also ich spüre diesen Stoff. Die Materialien sprechen zu mir. Also das ist so eine Verbindung einfach. Das fühlt sich einfach toll an, wenn ich so über Samt oder so streiche.
Ein taillenloses Charleston-Kleid im Stil der Flapper-Mode. Ein strenges Damenkostüm aus Tweed. Eine Schluppenbluse.
Teilweise sehe ich dann auch Stoffe, Spitzen und so weiter und habe sofort ein Modell im Kopf.
Ein Radmantel, ein Smoking, Knickerbocker, Kniebundhosen und dann Sans-Culotte, lange Hosen, wie sie seit der Pariser Revolution getragen wurden. Ein Jackett, ein Cut, ein Gehrock, eine Clubjacke und ein Stresemann.
Ein Dirndl aus Seide und Taft, ein Brautkleid aus weißem Tüll mit Schleppe, eine strassbesetzte Robe, ein Chiffon-Cocktailkleid mit ausgestelltem Rock.
Dann sehe ich dann, wie das flattert im Wind dann auch oder dann im Sonnenschein oder im Balllicht dann funkelt.
Schnipp, schnapp, Faden ab.
Das Märchen ist jetzt aus.
Dort läuft eine Maus.
Der Schneider näht dir einen Pelz daraus.
Sie hörten Bayerische Berufungen und Instanzen. Der Schneider und die Schneiderin. Ein Feature von Justina Schreiber. Es sprachen Ann-Isabel Zils, Stefan Wilkening, Katja Schild und Yaji Mai. Ton und Technik Christiane Volz. Regie und Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.
Spott keins der Schneider mehr. Man halte sie in Ehren. Wenn keine Schneider wären, wir liefen nackt herum. Schneidri, Schneidra, Schneidrum.